aber so überrascht einspringt, neigt man dazu, über etwas zu reden, was einem selbst beschäftigt. Nun ist das, was mich sehr beschäftigt, etwas, was eigentlich uns alle beschäftigt oder beschäftigen sollte. Und da, denke ich, passt das auch ganz gut. Ich möchte heute Morgen zu euch über unseren Glauben reden. Ich werde sagen, gut, da reden wir doch eigentlich oder hören wir doch eigentlich jeden Sonntag was drüber. Ne? Ist also nichts so Besonderes, hat auch immer mit Glauben zu tun, was wir da haben. Aber es ist wirklich etwas, womit wir ständig zu tun haben. Unsere Nachfolge, wie wir an ihn glauben, was wir tun. Weil es gibt andere christliche Kreise, da laufen die Leute ständig von einer Glaubenskonferenz zur nächsten. Ich habe das selbst auch mal eine kurze Zeit mitgemacht, mehr in der Zeit, als ich bei einem Missionswerk tätig war, weil die oft einen Stand bei so einer Großveranstaltung irgendwie hatten, einen Informationsstand, den musste ich betreuen. Und da weiß ich, es gibt Veranstaltungen, die waren gut und die waren aufbauend. Aber es gibt auch sehr viel Extremes, wo Leute dann hinlaufen, was ihnen wirklich nicht unbedingt weiterhilft in der Nachfolge, sondern sie eher noch ein bisschen mehr durcheinander bringt. Aber darüber will ich nicht reden, über diese Dinge. Ich möchte heute Morgen über eine besondere Art von Glauben reden. Die kommt im Neuen Testament an 5 Stellen vor, namentlich erwähnt. Es ist viermal in Matthäus und einmal bei Lukas. Also 5-mal. Ich muss dazu sagen, die eine Stelle in Lukas und eine von den 4 in Matthäus sind Parallelstellen. Also eigentlich sind es 4 Ereignisse, die beschrieben werden, in denen diese Art von Glauben vorkommt. Und ich möchte euch diese Ereignisse alle kurz vorlesen, beziehungsweise die meisten Geschichten kennt ihr, also nur kurze Stücke davon. Matthäus Kapitel 6, wer mitlesen möchte, von Vers 26 bis Vers 30. Da sagt Jesus, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr? Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht noch viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Jetzt wisst ihr, über welchen Glauben ich rede. Über den Kleinglauben. Und das beschäftigt mich. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, es betrifft uns alle. Denn was heißt eigentlich Kleinglauben? Wir neigen als Menschen gerne dazu, das so ein bisschen einzuordnen. Ja, es gibt Leute, die haben großen Glauben. Und dann gibt es die Schwachen, die haben Kleinglauben und so weiter. Kleinglauben heißt eigentlich nichts anderes als ein kleines Vertrauen. Ja, das ist es, worum es dabei geht. Denn Glauben ist Vertrauen. Kleinglauben, ein kleines Vertrauen in ihn haben, das hindert uns, den Wert zu erkennen, den wir in Gottes Augen eigentlich haben. Und das ist, was Jesus hier gepredigt hat, als er gesagt hat, seid ihr nicht viel mehr als dies, seid ihr nicht viel wertvoller in Gottes Augen. Es ist doch so. In der Bergpredigt hat Jesus dieses deutlich gemacht. Ja. Eine Aussage für die Menschen damals, die in ihrer Zeit eben unterjocht waren und die sich verlassen fühlten. Aber es ist genauso auch eine Aussage für jeden heute, der sich verlassen und wertlos fühlt, der rätselt, was die Zukunft bringt. Und in unserem Land, nicht nur in unserem Land, in ganz Europa ist man ja kräftig am Rätseln, was bringt die Zukunft, wie geht das alles weiter, was da zurzeit läuft, die ganze wirtschaftliche Lage, was ist mit der Währung, wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus? Es ist schön, wenn wir immer hören, die Arbeitslosenzahl ist gesunken, aber wenn du dann hinter die Fassade guckst und siehst, dass da einfach nur ein bisschen umgeschichtet wurde, dann denkst du, Mensch, das ist, die haben irgendwie ein Training gemacht, wie belüge ich die Leute, ne? So sieht es doch eher aus. Ne? Und man macht sich Sorgen. Aber mit unseren Sorgen verändern wir nichts. Das ist es. Ne? Und was unser Glaubensleben angeht, Frage, warum lassen wir uns bedrücken, wenn uns klar ist, wir sind doch so wertvoll in den Augen unseres Vaters. Und das ist es, es ist uns nicht immer klar. Und es gibt eine Macht, die uns auch einreden will, ach, so wertvoll bist du gar nicht. Guck mal, was du wieder, da hast du auch wieder versagt. Wo ist dein Glaube? Ganz kleiner Glaube ist das doch nur. Kann Gott sowas überhaupt segnen und so weiter? Und Jesus sagt, ihr seid wertvoller als die Tiere, wertvoller als die ganze Natur. Und Gott kümmert sich um alles. Kümmert sich ein liebender Vater nicht noch viel mehr um euch? Auch wenn ihr es jetzt im ersten Moment nicht gleich seht, glaubt ihr nicht, dass es doch so ist? Warum habt ihr so ein kleines Vertrauen nur? Das ist das, was er hier sagt. Es ist, wir neigen dazu, wenn wir irgendwo das lesen, und wir lesen ja alle diese vier verschiedenen Ereignisse heute Morgen aus dem Matthäus-Evangelium, wo vom Kleinglauben die Rede ist. Ne? Und ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendein Bruder aus Amerika hat das mal so schön gesagt, wir können leider den Ton, wie das gesagt wurde, nicht nachlesen. Ne? Können wir nur vom Sinn her erfassen, wenn wir uns das genau angucken und sagen, also so ist ja Jesus auch nicht, er ist ja ganz anders. Ne? Dann merken wir, dass es nicht, oh du Kleingläubiger oder sowas ist. Ne? So, in keiner Weise, sondern es ist vielmehr dieses Mitgefühl. Warum denn nicht? Vertrau doch mehr. Das ist es, was da drin liegt. Gott hat alles wunderbar geregelt und geordnet in der Schöpfung und hat für Versorgung von allem sich gekümmert. Warum sollten wir also zweifeln, dass er das nicht auch bei uns tut, die wir doch durch Jesus seine Kinder geworden sind? Kleinglaube kann uns daran hindern, das so klar zu sehen, zu erkennen, wie wir wirklich in Gottes Augen sind, wie er uns sieht. Kleinglaube hindert uns auch, Jesu Vollmacht wirklich zu erkennen. Die andere Stelle, ich gehe mal zwei Kapitel weiter, wer mitlesen möchte, Kapitel 8. Ganz bekannte Geschichte. Also Jünger und Jesus waren gemeinsam unterwegs. Jesus hat gesprochen, hat gedient, hat mit Menschen gebetet. Und jetzt sind sie auf dem Weg über den See Genezareth. Und Jesus, müde von diesem Tag, hat sich ins Boot, in die eine Seite gelegt und ist eingeschlafen. Und auf dem See kommt plötzlich ein Sturm auf. Wer schon mal dort war, weiß, da kann so Wetterkapriolen kann es da geben. Da kann dieser schöne, ruhige See plötzlich tosend werden. Ne? Und das waren ja jetzt wirklich auch Männer, die sich auskannten. Die waren ja überwiegend Fischer, die auf dem See früher gearbeitet haben als Fischer. Die wussten das ja auch, dass das so ist. Aber es war so ein heftiger Sturm, lesen wir da in Matthäus Kapitel 8. Und lesen Sie nur 26 und 27 Mal, als sie ihn dann geweckt haben, als sie gemerkt haben, es geht nicht mehr weiter. Also wir saufen hier ab und was macht er? Er schläft. Ne? Wir müssen ihn wach machen. Herr, wir saufen ab, wie kannst du da schlafen? Ne? Und er stillt den Sturm und das, was er sagt, Vers 26 ist, was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Sie aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Das Erste, was Jesus sagt, nachdem sie ihn geweckt haben, ist, was seid ihr denn so ängstlich, Kleingläubige? Das klingt für unsere Ohren wie eine harte Rüge, ist es aber nicht, wie ich eben schon sagte, ist es aber nicht. Es heißt nicht, und ihr wollt meine Jünger sein mit so einem schwachen Glauben? Das hat er nicht gesagt. Was seid ihr so ängstlich, Kleingläubige? Wir haben wirklich, unsere Gesellschaft hat das, die ja christlich geprägt ist. Und wir wissen alle, es ist mehr Licht als Christ, was da die Anprägung heute noch da ist. Ne? Aber leider ist unter anderem auch der Glaube zu so einem feststehenden Begriff geworden, der eigentlich die Bedeutung gar nicht mehr so richtig widerspiegelt. Ich sagte ja schon, Kleinglaube heißt eigentlich kleines Vertrauen. Denn das ist es, was das Wort eigentlich im Griechischen wirklich meint. Pistis. Vertrauen. Nicht ein blindes Vertrauen in irgendeine religiöse Behauptung, die mal von der Kirche aufgestellt wurde, vorgegeben wurde, an die man jetzt eben glauben muss, sondern Vertrauen in eine Person. Wir vertrauen in unseren Herrn Jesus Christus. Ich gebe euch den Tipp, das hat mir immer sehr geholfen. Immer wenn ihr im Gottes Wort etwas lest vom Glauben und es ist die Tendenz wieder zu sehen, ich bin da eh zu schwach drin, ich habe viel zu kleinen Glauben und so weiter. Lest ganz bewusst Vertrauen. Denn das ist es, was damit gemeint ist. Ja? Vertrauen. Das, was Jesus hier eigentlich sagt, ist keine scharfe Rüge. Er ist nicht verärgert, weil sie ihn aufgeweckt haben, mitten aus dem Traum, Menschenskinder, muss das sein. So viel gearbeitet heute, dann machen die Kerle einen wach. Denkt, das sind Fischer, die kennen sich doch aus. Muss das jetzt sein? Nee, in keiner Weise. Ne? Das lesen die Leute manchmal nur da rein. Sondern das, was er sagt, ist, warum habt ihr denn so kleines Vertrauen? Jesus hat gesagt, wir setzen über auf die andere Seite, da müssen wir hin. Und bisher war es immer so, wenn Jesus das gesagt hat, sind sie auch dahin gekommen, wo sie hin sollten. Jetzt kam halt der Sturm und sie dachten, wir kommen da nicht hin. Wir müssen ihn wach machen. Warum habt ihr denn so ein kleines Vertrauen? Und nachdem er das gesagt hat, stillt er den Sturm. Und alle sind völlig verwundert, dass er auch Macht über die Naturgewalten hat. Kleinglaube, kleines Vertrauen, das hindert uns auch die Vollmacht, Jesu zu sehen, zu erkennen. Vertrauen wir ihm doch, das ist wichtiger. Kleinglaube, das ist kleines Vertrauen. Das haben wir. Denk oft auch, weil wir in unseren festgezogenen Denkbahnen drinstecken. Und weil wir da zu schnell vergessen, was er schon alles in unserem Leben getan hat. Also ich habe oft so Situationen, wo ich denke, wie wird das jetzt wieder ausgehen? Und je älter ich im Glauben bin, ich folge Jesus jetzt seit 40 Jahren nach, je älter ich im Glauben werde, merke ich, immer wenn solche Gedanken kommen, es kommt dann viel schneller der Gedanke, es hat doch sonst auch immer geklappt. Er hat sich doch immer um alles gekümmert. Warum soll ich ihm denn jetzt nicht vertrauen? Warum soll ich mich davon niederdrücken lassen? So war es doch immer schon bei ihm. Eine andere Stelle, die vom Kleinglauben redet, haben wir 8 Kapitel weiter in Kapitel 16. Sind sie auch wieder unterwegs gewesen. Also sehr viel spielt sich ja in der Zeit in Galiläa um den See herum ab. Und sehr oft sind sie über den See gefahren oder Jesus hat von Boot auf dem See aus gepredigt, weil eben über das Wasser der Schall besser rübergekommen ist zu den Leuten am Strand. Sie sind auch wieder über den See gefahren. Ziel war, aufs andere Seeufer zu kommen, dorthin zu gehen. Und als sie dort ankommen, da fällt den Jüngern ein, wir haben was vergessen. Denn irgendwie merken sie, Menschenskinder, da hätten wir dran denken sollen, was wird jetzt sein? Und Jesus erkennt es, das finde ich so großartig dabei. Er erkennt, dass sie sich Gedanken machen, dass sie an sich selbst auch zweifeln. Und er spricht sie darauf an. Das ist diese bekannte Geschichte, wo sie festgestellt haben, wir haben kein Brot eingekauft. Na, jetzt sind wir hier über den See gefahren, Geschäfte sind alle zu, auch Aldi. Ne? Was machen wir jetzt? Menschenskinder, was wird er sagen? Jetzt sagen, könnt ihr nicht mal wenigstens an sowas denken? Ich mache schon immer alles, könnt ihr wenigstens darüber mal gucken. Na, was sollen wir jetzt tun? Und Jesus merkt das, finde ich so großartig, er merkt das. Hast du das schon mal erlebt, dass du dich mit etwas beschäftigt hast, das dich wirklich dermaßen aufgewühlt hat und du bist ins Gebet gekommen und Gott hat dich wirklich runtergekühlt, indem er gesagt hat, mach dir doch keine Sorgen, ich habe doch alles in den Händen. Ich habe das oft erlebt, dass wenn irgendwas war, was mich so beschäftigt hat, dass ich gesagt habe, ich will jetzt wirklich auch Zeit haben, vor Gott zu sein, will mich nicht niederdrücken lassen von all dem. Aber es war immer noch wuchtig da und ich schlage Gottes Wort auf, um den nächsten Abschnitt zu lesen, das nächste Kapitel, wo ich gerade in meiner Bibel lese bin und prompt steht da etwas. Ich habe es schon 100 Mal vorher gelesen, aber jetzt beim 101. Mal sticht mir das so ins Auge und ist eine Antwort auf die Probleme, auf die Sorgen, die ich da gerade habe und macht mir deutlich, er hat alles in seinen Händen. Und diese ganze Wucht, die mich die ganze Zeit über Stunden beschäftigt hat, die ist nicht mehr da. Das Problem ist immer noch da gewesen. Ne? Aber es hat sich dann auch irgendwann gelöst. Aber eben auf eine andere Weise und auch schneller und besser, als ich mir das gedacht habe. Sie kommen also dort an und wissen, Mensch, wir haben Brot vergessen. Was wird er jetzt sagen? Jesus merkt das. und spricht sie darauf an. Ich lese mal die Verse 8, 9 und 10 aus Matthäus Kapitel 16. Als aber Jesus das erkannte, sprach er: Was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote habt? Versteht ihr noch nicht, erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote der 5000 und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Auch nicht an die 7 Brote der 4000 und wie viele Körbe ihr aufhobt? Das, was Jesus ihnen eigentlich hier sagt, ist: Macht euch doch da keinen Kopf drüber. Warum seid ihr besorgt? Weil der Brot fällt? Vergessen habt, Brot zu kaufen? Das kann doch nicht sein. Gerade vorher, bevor sie ankamen, hat er zu ihnen etwas gesagt, was ganz wichtig war, und sie haben das missinterpretiert. Das hat was damit zu tun, dass wir kein Brot gekauft haben. Als er ihnen gesagt hat: Hütet euch vor den Lehren der Pharisäer und Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzäer, und diese Lehren hat er den Sauerteig genannt. Deswegen sind sie auf die falsche Schiene gekommen. Warum erzählt er uns das jetzt? Weil er ihnen klar machen wollte: Seid vorsichtig. Das klingt vielleicht ganz gut und ganz fromm und ganz schön, was die sagen. Aber achtet darauf, was es wirklich ist. Vertraut lieber in Gott selbst. Das hat überhaupt nichts mit dem vergessenen Brot zu tun gehabt. Er sagt: Warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot eingekauft habt? Ihr wisst doch, das ist für mich kein Problem. Erinnert ihr euch, als die 5000 Männer da waren mit Angehörigen und ihr habt festgestellt: Was sollen wir jetzt machen? Die haben doch jetzt alle Hunger und wir haben nichts zu essen. Sollen wir denen sagen: Hier, jetzt geht mal schnell noch irgendwo hin und holt euch was zu essen, dann könnt ihr ja wiederkommen, dann geht's weiter, wir machen jetzt mal eine Pause in unserer Glaubenskonferenz hier am Berg oder so. Ne? Und Jesus sagt: Nee, kommt, gebt ihr ihm doch zu essen. So, wie sollen wir ihm zu essen geben? Wir haben doch nichts. Ne? Und dann haben sie gerade diese 5 Brote und 2 Fische, ein Mittagessen von einem Jungen, der auch gerade dabei war, ne? Sein Lunchpaket oder was immer. Und das wird verteilt und diese Tausende werden alle satt und es bleiben noch Brocken übrig. Ein Wunder. Er sagt: Ihr wisst doch, ist kein Problem. Macht euch keinen Kopf, dass ihr kein Brot dabei habt. Es geht um was ganz anderes, was ich euch da vorher gesagt habe. So geht uns das aber auch. So geht es mir oft. Dass die Sorgen des Alltags wirklich so dominant sind, dass sich das ganze Denken darum dreht. Ob das die wirtschaftliche Situation ist, wenn man überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, sie zu verbessern. Man beschäftigt sich nur noch damit intensiv und nimmt kaum was anderes auf. Hier ging es auch nicht um Brot. Ja, bloß weil der Proviant für die Reise nicht bedacht war von den Jüngern. Und sie diese Frage hatten, warum das? Nee, er wollte ihnen mit dem, was er vorher gesagt hat, klar machen: Seid vorsichtig bei dem, was die anderen euch erzählen wollen. Das klingt alles so schön. Gerade letztens, wir kriegen immer einmal im Monat so ein Mitteilungsblatt, was so alles in der protestantischen Welt geschieht. Und ich dachte schon: Ach, vielleicht sollte ich das mal abbestellen. Weil es sind 2, 3 interessante Sachen drin, aber das meiste, was da drin steht, da schlägst du dir nur die Hand gegen den Kopf, ne, und sagst: Wie kann man sich mit so einem Blödsinn beschäftigen, wo es doch viel Wichtigeres gibt. Ne? Da gibt es vieles, das klingt am Anfang auch so wichtig. Und dann liest du das durch und denkst: Mensch, was für eine rausgeschmissene Zeit, das überhaupt gelesen zu haben. Man sagt, ähnlich ist das mit dem, was die Pharisäer und Sadduzäer von sich geben. Seid vorsichtig. Das ist wie so ein Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuern will, und zwar in einer falschen Weise. Sie haben das gedacht, das liegt daran, weil sie Brot vergessen haben. Er wollte ihnen eigentlich was viel Deutlicheres sagen, was viel Wichtigeres. Und hier sagt er: Warum habt ihr denn so wenig Vertrauen in mich? Macht euch doch keinen Kopf darüber, dass ihr kein Brot mitgebracht habt. Ihr wisst doch, was ich schon alles getan habe, um Menschen zu dienen, um zu helfen. Man kann so fest in seinen Denkbahnen drinstecken, dass man vergisst, was er schon alles in unserem Leben getan hat. Es ist gut, sich zu erinnern, was er schon alles gemacht hat. Das hilft in unserem Vertrauen, in unserem Glauben, auf unserem Weg, eben fester zu werden. Kleinglaube, das ist kleines Vertrauen oder zu wenig Vertrauen. Und das, was der Herr uns hier sagen will, ist: Vertraut mir doch einfach. hab doch größeres Vertrauen, hab doch größeren Glauben in mich. Und unser Problem ist dabei eben auch, dass wir immer dazu neigen, viel mehr auf die Umstände zu sehen, als auf den, der schon so viel Gutes in unserem Leben getan hat. Das ist dieses Viertel, was wir auch haben. Da müssen wir nochmal zwei Kapitel zurückgehen, Kapitel 14. Das ist diese vierte Stelle im Matthäus-Evangelium, wo der Begriff Kleinglaube vorkommt. Geschichte, die kennt ihr alle, vielleicht habt ihr gleich dran gedacht, als ich sagte, es geht um Stellen über Kleinglauben, dass euch die gerade eingefallen ist. Der sinkende Petrus. Ne? An das denkt man, glaube ich, immer zuerst. Der sinkende Petrus. Sie waren wieder allein, sie waren auf dem See unterwegs, diesmal alleine. Jesus ist an Land geblieben, um sich einfach nochmal ein bisschen zurückzuziehen und mit dem Vater zu reden. Und das ist Unwetter. Wieder kommt ein Unwetter auf, ein starker Wind. Und er sieht, dass die Jünger im Boot Probleme wieder haben. Und jetzt sind sie allein. Er liegt da nicht im Eck und schläft. Er ist an Land. Und weil er seine Jünger kennt, kommt er in ihre Nähe. Er geht auf dem Wasser zu ihnen. Und das Erste, was passiert, als sie ihn sehen, ist, sie sind erschrocken. Ne? Weil normalerweise läuft man nicht auf dem Wasser. Es gibt sogar Leute, die nicht so gut schwimmen können. Ich bin mal gefragt von jemandem, kannst du schwimmen? Sagt, ja klar, wie ein Stein. Ne? Ja. Ja, aber auf dem Wasser rumlaufen, das ist eigentlich nicht normal. Ne? Das passiert nicht. Sie sind erschrocken. Das heißt sogar in unserem Text da in Matthäus 14, sie dachten, es ist ein Geist, Spenst oder was auch immer. Das ist die Kultur, die hat das früher so drin gehabt, dass es sowas gibt. Obwohl sie gewusst haben, Mensch, wir sind hier ganz in der Nähe des Wirkens Gottes jetzt durch Jesus, waren diese Befürchtungen doch da. Und das Erste, was Jesus ihnen sagt, das ist auch etwas, was ich so unglaublich gerne lese in Gottes Wort, was ich so gerne von ihm höre, wenn ich im Gebet bin und irgendein Problem vor ihm bringe, wo ich ihn um Hilfe bitte. Jesus kommt zu ihnen und sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und wir lesen mal von Vers 28, immer so stückweise mal. Vers 28 in Matthäus 14. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu gehen. Das finde ich interessant, dass er gerade das sagt. Warum sagt er, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu gehen, wenn du es bist? Also ich hätte gesagt, Herr, wenn du es bist, bitte mach den See ruhig, das hast du schon mal gemacht. Mir ist schon ganz schlecht, ja, es wird höchste Zeit, dass der Sturm aufhört. Warum sagt er, bitte, lass mich auf dem Wasser zu dir gehen? Aber Jesus sagt zu ihm, komm, Vers 29. Und Petrus stieg aus dem Boot und er ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Warum auch Petrus das auch immer hier gesagt hat, er hat tatsächlich so viel Vertrauen in diesem Moment, dass er aus dem Boot steigt und auf Jesus zugeht. Auch auf dem Wasser. So viel Glauben, so viel Vertrauen hatte. Das ist die Bestätigung für alle. Ja, wir haben hier keine Vision, keine Fata Morgana und das ist auch kein Gespenst. Es ist der Herr selbst, der ist zu uns gekommen. Der auch auf dem Wasser gehen kann, dem alles möglich ist. Und Petrus hat so viel Vertrauen, so viel Glauben, er sagt, Herr, lass mich zu dir kommen. Und er geht auf dem Wasser. Aber dann kommt das, was wir auch alle kennen. Gerade dann, wenn wir Glaubensschritte gehen, wenn unser Vertrauen gestärkt ist und wir denken, ah, endlich, jetzt bin ich ein Stück weitergekommen auf dem Weg der Nachfolge, stabiler geworden. Ja, jetzt kann ich etwas wagen, das hätte ich mir vor 10 Jahren noch gar nicht zugetraut. Ne? Und kann ihm da drin vertrauen. Gerade dann kommt irgendetwas in unser Leben. Da ist nämlich der Feind auch hinterher, uns wieder das alles madig zu machen. Ne? Und hier ist es der Wind. Plötzlich blickt er auf den Wind. Vers 30 heißt es. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Bitte beachtet die Abfolge. Sogleich, nachdem er gerufen hat, zieht Jesus ihn heraus. Er sagt nicht, ja, das haben wir schon bedacht, gell? Ja, dann sing mal ein bisschen. Ich hole dich schon raus, bevor die Lunge voll mit Wasser ist, keine Sorge. Aber sonst wollen wir mal erfahren, was für einen kleinen Glauben du hast. Ne? Du Jünger, du. Nee, das macht er nicht. Zugleich, nachdem er gerufen hat, zieht Jesus ihn heraus. Und dann erst sagt er zu ihm, warum vertraust du mir denn nicht weiter? Du hast mir doch schon vertraut. Du bist doch schon rausgegangen aus dem Boot und auf dem Wasser auf mich zugekommen. Warum vertraust du denn nicht weiter? Warum zweifelst du? Das ist das, was er hier sagt. Petrus hat doch hier, wir würden sagen, großen Glauben gezeigt. Er ist wirklich aus dem Boot gestiegen. Das hätte ich nicht gemacht. Ich sehe mich da irgendwie eher wie die anderen Jünger. Ich glaube, es war Gail Irwin, der hat mal gesagt, seine Bibelauslegung wird eigentlich sehr stark davon, oder seine Bibelarbeiten werden sehr stark davon geprägt, dass er immer gerade bei den Geschichten versucht, sich da rein zu versetzen. Er sagt, er sitzt dann mit in dem Boot, ne, und sieht das. Ne, und er sagt, und er hätte in so einem Moment da mit Petrus, dass der Ausstieg sagt, ja, dann lauf mal und geh unter. Also, ich mache das nicht. Also ich hätte es auch nicht gemacht. Petrus hat diesen, wie soll ich sagen, großen Glauben. Ja, allerdings nur einige Schritte. Ja, er hatte Vertrauen, er ging auf dem Wasser. Er hatte seinen Blick auf Jesus gerichtet. Auch wenn wir schon im Glauben gewachsen sind, kann es Situationen geben, in denen wir doch wieder eher auf die Umstände sehen als auf Jesus. Das kann uns passieren. Was machen wir dann? Erinnern an das, was er schon getan hat. Neu da an den Punkt kommen, zu vertrauen. Auch jetzt, wenn diese Umstände noch wuchtiger, noch schwieriger sind, es ist für ihn immer noch ein kleines. Ja, wenn ich zurückblicke, die ganze Zeit meiner Nachfolge, dann habe ich haufenweise solche Situationen im Glauben gehabt. Und obwohl ich 40 Jahre gläubig bin, ich sage euch ehrlich, ich habe immer noch in vielen Bereichen kleines Vertrauen. Aber es ist viel mehr schon gewachsen, als es früher war. Es ist schon viel mehr geworden. Und trotzdem kann es Situationen geben, und es ist eigentlich so, es kommen immer wieder neue Situationen, die viel massiver sind. Wenn du über einen Stein drüber springen kannst, über den du als kleines Kind drüber gestolpert bist, dann kommt nicht nochmal so ein kleiner Stein, der dir Probleme macht. Da kommen größere Bagger und andere Hindernisse. Das ist so. Es kommt eigentlich immer mehr, immer schwieriger. Und es dient letztendlich nur dazu, dass dein Vertrauen in ihn größer werden soll. Und sieh nicht auf die Umstände, sieh auf Jesus. Das ist entscheidend. Sieh nicht auf die Umstände, sieh auf Jesus. Unser Vertrauen in ihn, unser Glaube, der ist niemals ausgewachsen. Es kann und darf und soll immer noch größer werden. Es soll immer weiter vorankommen. Kleinglauben, kleines Vertrauen lässt sich von den Umständen viel zu sehr beeinflussen. Erinnern wir uns viel lieber daran, was er für uns getan hat. Vertrauen in ihn, auf ihn sehen, erinnern, was er schon alles getan hat, erkennen, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind. Darum geht es, dass unser Vertrauen wächst, unser Glaube wächst. Kleinglaube. Das ist, wie ich vorhin schon sagte, in unserem Sprachgebrauch so das eher Negative. Ja, die Kleingläubigen. Aber habt ihr gemerkt, was Jesus eigentlich gesagt hat? Er hat nie gesagt, du Kleingläubige. Er hat immer gesagt, vertrau mir doch mehr. Wenn wir wirklich den Ton hören würden, ich bin sicher, wenn wir diesen Ton fangen, vertrau mir doch mehr. Ich hab doch nicht so ein kleines Vertrauen. Vertrau mir doch. Kleinglaube. Trotzdem hat Kleinglaube auch was Gutes an sich. Klingt jetzt ein bisschen komisch nach dem, was ich gesagt habe, aber wieso? Kleinglaube hat auch was Gutes an sich. Wisst ihr was? Es ist echter Glaube. Denn was haben die Jünger gemacht, als sie im Boot waren und Angst hatten, dass sie untergehen? Sie haben gewusst, an wen sie sich wenden müssen. Das haben sie gehabt, dieses Vertrauen. Es war ein kleines Vertrauen, aber das haben sie gehabt. Petrus, als er unterging, er wusste, wen er um Hilfe anrufen muss. Obwohl er untergegangen ist, der Glaube nicht so stark war, das Vertrauen nicht so stark war. Ein kleiner Glaube, in unseren großen Gott, das ist allemal besser als ein angeblich großer Glaube, der eigentlich nur aufbaut auf irgendetwas, was fromm und schön und geistig erscheint und am Ende sich als großer Blödsinn herausstellt. Denn davon ist die Kirchengeschichte voll, könnt ihr mir glauben. Kirchengeschichte mal an einem biblischen Seminar unterrichtet, da weiß ich, was es da alles gegeben hat. Und nicht nur gegeben hat, das gibt es in unserem Jahrhundert genauso, in christlichen Kreisen, dass Leute zu etwas aufgefordert werden, an etwas zu glauben. Das klingt fast genau biblisch, aber du hast irgendwie den Eindruck, irgendwas stimmt da dran nicht. Irgendwas ist da komisch. Und es stellt sich am Ende genau als das raus, es ist was Komisches. Nicht daran, sondern an unseren Gott glauben. Und wenn du meinst, es ist nur ein kleiner Glaube, ein kleines Vertrauen, dann bitte ihn, dass du darin stärker wirst. Richte deinen Blick auf Jesus, nicht auf die Umstände. Erinnere dich daran, was er schon alles getan hat. Darum soll es dir gehen. Kleiner Glaube kann größer werden. Er kann wachsen und das soll er auch. Denn großer Glaube, großes Vertrauen ist besser als klein. So soll das kommen. Du sollst wachsen in deinem Vertrauen auf ihn. Genau das ist es, was Gott, der liebende Vater, für seine Kinder will. Dass sie ihm vertrauen, auch in den schwersten Momenten, auch in den schwierigsten Situationen, die das Leben in dieser Welt mit sich bringen kann. Ihm zu vertrauen. Gott, der liebende Vater, möchte, dass seine Kinder erkennen, dass sie wertvoll sind in seinen Augen. Sich dessen bewusst sind, unser Herr hat alle Macht. Sich daran erinnern, was er schon alles getan hat. Und ihm immer mehr vertrauen. Es lernen, mehr auf Jesus zu sehen und weniger auf die Umstände. Ist nicht einfach, aber es ist ein Prozess, das kann ich euch sagen, der geht bis zur Entrückung oder wenn ihr anders heimgerufen werdet, geht so weiter. Glaube soll wachsen, Vertrauen in ihn soll wachsen und deswegen gibt es da auch die Umstände, die immer mächtiger und immer größer erscheinen. Und trotzdem, sie sind immer noch viel, viel kleiner als unser Herr selbst. Vertraue ihm, das ist wichtig. Und wenn wir nämlich Gottes Treue, seine Hilfe, die auch die Erfüllung seiner Zusagen in unserem Leben schon erlebt haben, und ich weiß, oft ist das so, ich bete um etwas und denke, warum macht er das nicht, warum kommt das nicht und so weiter, und dann plötzlich denke ich gar nicht mehr dran und es hat sich irgendwie das Problem gelöst und ich blicke dann zurück und stelle fest, Mensch, er hat das viel besser gelöst, als ich mir das ausgedacht hatte, worum ich gebeten habe. Dann sind das Erfahrungen, die einfach bleibend sind, die drin bleiben sollen. Und eigentlich sagen die mir dann auch, Mensch, Frank, Zweifel an Gott, an dem, was er tut, ist eigentlich unvernünftig. Wenn du ein Vernunftmensch bist, denk doch mal nach, Frank. Er hat da geholfen und da geholfen und da geholfen und jedes Mal viel besser, als du dir das ausgedacht hast. Warum sollte er jetzt nicht auch seinen Plan haben? Auch in dieser noch schwerer erscheinenden Situation. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund für Zweifel, aber es gibt gute Gründe, ihm zu vertrauen, weiter zu vertrauen wie bisher und noch mehr zu vertrauen. Wenn wir Gottes Treue schon früher erlebt haben, dann lasst uns ihm wirklich vertrauen. Kleiner Glaube, kleines Vertrauen soll wachsen. Und das klappt, wenn unser Vertrauen, unser Glaube auf den Richtigen ausgerichtet ist, nämlich auf Jesus. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So hat der Hebräerbriefschreiber das sehr schön gesagt und damit möchte ich schließen. Lasst uns hinsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Herr, ich möchte dir danken, dass du ein wunderbarer Herr bist. Wir haben das vorhin gesungen, du bist ein wunderbarer Hirt. Du kümmerst dich um alles. Ja, aber ich bekenne dir, es gibt immer wieder Situationen, und die gab es in all den vielen Jahren, wo ich dachte, oh, wie schwer ist das. Und habe doch erlebt, wie wunderbar du bist, wie herrlich du führst, wie sehr du sorgst und alles zum Guten bringst. Ja, und deshalb möchte ich wirklich auch deinem Glauben wachsen. Und Herr, weil ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht, sondern viele meiner Geschwister ebenfalls da ihre Probleme im Alltag haben, möchte ich dich bitten, dass du ihnen allen hilfst. möchte ich um deinen Segen bitten. Das, was wir heute am Sonntag gehört haben, dass das auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und alle Tage dieser kommenden Woche wirklich in unserem Leben gegenwärtig ist. Dass wir wissen, auch in Situationen, die dann kommen mögen, die uns Probleme bereiten, ich will dir vertrauen, denn du warst immer treu. Ich will dir vertrauen, weil dein Wort mir zeigt, wie wertvoll ich doch in deinen Augen bin. Ich will mir bewusst machen, dass du alle Macht hast, dass kein Problem zu groß für dich wäre. Danke, Herr, dass du mich auch immer wieder an das erinnerst, was du schon alles getan hast. Und so bitte ich dich, Herr, für uns alle, dass du mit uns gehst. Nicht nur in den Rest dieses Tages, auch in diese kommende Woche. Und dass unser Glaube gestärkt wird, unser Vertrauen in dich immer kräftiger wird. Danke, Herr, dass du durch deinen Geist in unserem Leben mit der Arbeit bist. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen.